Willkommen bei Blackbox, dem Psycrime-Podcast. Euch erwartet ein True-Crime-Podcast mit der Extraportion Psychologie.
Ich bin Maxi.
Und ich bin Babsi.
Ihr habt euch schon immer gefragt, was Menschen dazu bringt, schreckliche Taten zu begehen? Dann seid ihr hier genau richtig.
Diese Folge ist bereits vor einigen Monaten und teilweise auch schon vor einem Jahr aufgenommen und veröffentlicht worden, damals noch auf unserem alten Patreon-Account und jetzt wird sie hier komplett öffentlich gemacht. Viel Spaß dabei!
Wir haben heute ein Thema mitgebracht, das wir unfassbar spannend finden. Und tatsächlich handelt es sich dabei um ein Syndrom, das ich zugegebenermaßen, bevor ich darüber gestolpert bin, gar nicht gekannt habe.
Ich würde ganz gern mit einem kleinen Serientipp anfangen.
Hau raus.
Ich weiß nicht, wahrscheinlich habe ich die Serie hier auch schon mal genannt und du vielleicht auch, weil ich weiß, dass du die auch gesehen hast. Hannibal.
Hannibal Lecter.
Hannibal.
Hannibal Lecter. Ja, die habe ich auch gesehen. Allerdings nicht bis zum Ende leider. Noch nicht.
Ich habe sie aber auch nicht ganz bis zum Ende gesehen. Falls ihr euch fragt, was genau wir meinen, ich weiß nicht, ob es noch andere Serien mit über Hannibal Lecter gibt, aber die mit Mads Mikkelsen. Beste.
Ja, und für diejenigen, die das gar nicht kennen, es geht in der Folge um einen Psychiater, und zwar ist der Psychiater Dr. Hannibal Lecter.
In der Serie.
In dieser Serie, genau. Und es geht um Kriminalfälle und um psychische Erkrankungen und um einen sehr interessanten Plot-Twist, der dann irgendwann passiert.
Und um interessant aufgenommene Kochszenen.
Auch das.
Auch das.
Ja, auch das. Also ich kann die Serie, oh mein Gott, ich hätte nicht gedacht, dass ich das nochmal sagen würde. Aber ich
wir brauchen nochmal Trommelwirbel.
Ich kann diese Serie empfehlen.
Das ist so schön zu hören. Es ist so, gib mir eine Gänsehaut, geht mir runter wie Butter.
Das glaube ich dir.
Die Folge, von der ich heute sprechen möchte, passt natürlich thematisch zu unserer heutigen Podcast-Folge. Das ist die Folge 10 aus der ersten Staffel, falls ihr jetzt direkt nachgucken möchtet. Die Folge heißt Gesichter. Und in der Show geht es um eine Frau, die der Meinung ist, dass sie tot ist und damit unter dem Cotard-Syndrom leidet. Jetzt hier Spoiler. Das Cotard-Syndrom ist auch das Thema unserer heutigen Folge. Ihr werdet es wahrscheinlich schon im Titel gelesen haben.
Surprise.
Surprise. Diese junge Frau leidet neben dem Cotard-Syndrom aber auch an Prosopagnosie. Das ist eine Erkrankung, die es einem unmöglich macht, Gesichter zu erkennen. Und diese Kombination führt dazu, dass sie etwas paranoid wird und sehr gewalttätig auf diese sehr verwirrenden Wahngedanken wird, in Kombination damit, dass sie eben Gesichter nicht erkennen kann. Was am Ende dazu führt, dass sie eine Freundin von ihr ermordet. Und sie ermordet sie, indem sie ihr die Wangen aufschneidet und irgendwie, ich meine, versucht, so ihr Gesicht abzuziehen, weil sie der Meinung ist, dass ihre Freundin gar nicht ihre Freundin ist, sondern ein Mensch, ein Wesen, das nur die Maske dieser Freundin trägt.
Das ist übrigens eine andere Erkrankung, die wir vielleicht, wenn euch das interessiert, bei Gelegenheit auch nochmal beleuchten.
Fände ich auch sehr interessant.
Das Cotard-Syndrom, von dem du ja gerade schon gesprochen hast, kommt aus dem Französischen und heißt da auch Délire de Négation, auch nihilistischer Wahn oder im Englischen Walking Corpse Syndrome oder Wandelleichensyndrom. Deutsche Sprache ist doch was Schönes. So wird es auch genannt. Und bei dem Cotard-Syndrom sind die Betroffenen also offensichtlich irrtümlich davon überzeugt, dass sie tot sind, dass sie nicht existieren, dass sie verwesen oder dass sie Blut, innere Organe oder ähnliches verloren haben oder von innen vergammeln.
Das Syndrom zählt zu den inhaltlichen Denkstörungen und wird daher auch dem Wahn zugeordnet. Und es findet sich total oft bei Menschen mit schizophrenen oder affektiven Psychosen. Und auch, was ich sehr spannend finde, bei Menschen, die eine temporoparietale Läsion haben, vor allem in der nicht dominanten Hirnhälfte oder auch bei Menschen, die unter Migräne leiden. Sie ist außerdem häufig eine Folge von schweren Hirnerkrankungen und wurde von dem französischen Neurologen Jules Cotard, das ist jetzt irgendwie der einzige Name wahrscheinlich in dieser Folge, den ich französisch aussprechen kann, also Applaus bitte an dieser Stelle.
Ich glaube, er heißt Jules.
Och Mann, okay, dann war es doch nicht der einzige französische Name, den ich aussprechen kann. Jules Cotard. War das richtig? Okay, wundervoll. Dann habe ich jetzt einen französischen Namen ausgesprochen. Falls ihr hier jetzt gut Französisch könnt und sagt, Maxi, du hast es trotzdem immer noch nicht richtig ausgesprochen, bitte sag's mir einfach nicht. Ich bleib gerne dem Glauben, dass ich das jetzt einmal richtig gemacht habe. Jules Cotard hat diesen Zustand dieses Syndroms als erster beschrieben, weswegen es natürlich dann auch nach ihm benannt wird. Er hat 1880 den Fall einer 43-jährigen Patientin beschrieben, die bei ihm in Behandlung kam, nachdem sie bereits mindestens 2 Jahre lang krank war. Sie hat berichtet, dass die Erkrankung mit einem inneren Knacken im Rücken begonnen habe. Das ist dann bis weiter in den Kopf gewandert. Und bei der Aufnahme gab die Patientin immer wieder an, dass sie kein Gehirn hat, dass sie keine Nerven hat, dass sie keine Brust habe, keinen Magen, keinen Darm. Sie gab an, dass sie einfach nur noch aus Haut besteht und den desorganisierten Knochen des Körpers. Und weil ihr Körper eben desorganisiert sei, deswegen braucht sie kein Essen und deswegen könne sie eben auch nicht auf natürliche Weise sterben. Sie sagte, sie müsse verbrannt werden, sonst könne sie einfach unendlich lange existieren, weil sie ist ja sowieso schon, ich sag mal, untot. Sie hat mehrfach wohl versucht, sich selbst zu verbrennen und Cotard berichtete außerdem, dass diese nihilistischen Gedanken, also diese Gedanken darüber, tot oder nicht richtig da zu sein, auch ihre Gedankenwelt erfasst haben. Sprich, sie hat immer wieder erklärt, dass Gott sie auf ewig verdammt hat, weil sie sich beim Erhalt des ersten Abendmahls falsch verhalten habe. Da muss ich sagen, habe ich nicht wirklich viel Infos mehr gefunden, was sie genau damit gemeint hat. Aber vielleicht ist es auch einfach was komplett Wahnhaftes gewesen. Außerdem erklärte sie, dass sie keine Seele habe und dass weder Gott noch der Teufel da seien. Und während dieser ganzen Zeit, von diesen 2 Jahren Erkrankung, hat sie immer wieder davon berichtet, eine ängstlich gedrückte Stimmung zu haben. Jetzt könnte man denken, okay, das könnte ja vielleicht zusammenhängen, dass das irgendwie gekoppelt ist. Allerdings auch wenn diese gedrückte Stimmung nachgelassen hat, auch dann hat sie immer wieder, war sie immer wieder davon überzeugt, dass sie kein Gehirn hat, keine Nerven, keinen Darm, keine lebenswichtigen Organe.
Tatsächlich wurde die Symptomatik durch Young und Leafhead beschrieben. Und zwar ein bisschen aktueller als 1880 war das, ne?
Kleine Geschichtsstunde.
Genau. Und zwar haben die den Fall des Cotard-Syndroms bei einem Patienten beschrieben, der eine Hirnverletzung bei einem Motorradunfall hatte. Also da ging es nicht um irgendeine schizophrene Wahnvorstellung, sondern tatsächlich um eine Hirnverletzung. Und sie haben eben beschrieben, dass die Symptome des Patienten gleichzeitig auftreten mit dem Gefühl von Unwirklichkeit beziehungsweise dem Gefühl, tot zu sein. Der Patient wurde im Jahr 1990 aus dem Krankenhaus in Edinburgh entlassen und hat seine Mutter dann mit auf einen Trip nach Südafrika genommen. Und er war tatsächlich überzeugt davon, als er dann in Südafrika war, dass er durch die Hölle beziehungsweise in die Hölle gebracht worden wäre und er da an einer Sepsis sterben wird. Und man hatte ihm halt vorher gesagt, dass wenn er jetzt nach Südafrika geht, dass er theoretisch eine Sepsis bekommen könnte, weil er eben eine massive Hirnverletzung hatte und so weiter und so fort. Und er war der Überzeugung, dass er an einer Sepsis stirbt oder vielleicht auch an AIDS, weil er da irgendwie so eine merkwürdige Geschichte in einem Buch gelesen hat oder an einer Überdosis von einer Gelbfieberspritze, weil er die bekommen hat.
Die Impfung oder was?
Genau.
Ah.
Und er selber dachte, dass er mit seiner Mutter dahin gefahren ist und er sich aber im Grunde den Geist seiner Mutter ausgeliehen hat und mit dem Geist seiner Mutter nach Südafrika geflogen ist, beziehungsweise in seinen Augen war das nicht Südafrika, sondern die Hölle, weil er ja schon tot war und er brauchte quasi die Seele seiner Mutter, damit sie ihm zeigen kann, wie die Hölle aussieht. Und seine Mutter war in der Zwischenzeit die ganze Zeit in Schottland und hat einfach in ihrem Bett gelegen und geschlafen, weil sonst hätte er ja gar nicht dahin gehen können, weil er war ja schon tot. Also ganz
spannend.
Verrückte, abstruse Geschichte, die wir persönlich einfach unglaublich interessant fanden, weil das Syndrom ist unfassbar selten. Also es tritt nur ganz, ganz selten auf. Und wir wollten das aber trotzdem behandeln, obwohl es in True-Crime-Fällen tatsächlich auch selten bis gar nicht vorkommt. Und ihr werdet das an dem Fall merken, den wir uns ausgesucht haben. Der stammt tatsächlich aus einer wissenschaftlichen Publikation und ist in dem Sinne eigentlich nur so ein halber True-Crime-Fall. Aber wir mussten dieses Syndrom einfach in diesen Podcast mit aufnehmen, weil wir es so faszinierend fanden.
Ein halber True-Crime-Fall, aber ein ultra heftiger Psychologiefall.
Ja. 19. April 1995. 9 Uhr, 2 Minuten und 13 Sekunden. Auf einen Schlag zerstört eine ohrenbetäubende Explosion den morgendlichen Frieden von Oklahoma City. Direkt vor der Tür des neunstöckigen Murrah Federal Buildings detoniert ein zur Bombe umfunktionierter gelber Lieferwagen und reißt mit seiner gewaltigen Sprengkraft ein Drittel des Hochhauses ein. Ein Gebäude, in dem unter anderem Zweigstellen der Washingtoner Zentralregierung, eine Sozialversicherung, aber auch ein Kindergarten untergebracht sind. Als die Druckwelle der gewaltigen Detonation in den umliegenden Gebäuden Fensterscheiben splittern lässt und sämtliche 9 Stockwerke innerhalb von nur 7 Sekunden in einer immensen Staubwolke in sich zusammenfallen, befinden sich 361 Menschen in dem Gebäude. 324 Gebäude werden innerhalb von Sekunden im Umkreis von 1,5 Kilometern beschädigt. Umstehende Autos gehen im gleichen Moment in Flammen auf. Die Druckwelle ist so stark, dass sie noch 90 Kilometer entfernt zu spüren ist. Nur wenige Stunden später wird der Täter verhaftet. Es ist der 26-jährige Timothy McVeigh, ein ehemaliger Soldat und Computerspezialist, der im Zweiten Golfkrieg kämpfte und danach traumatisiert in die USA zurückkehrt. Dort plant er gemeinsam mit 2 Komplizen den schrecklichen Anschlag, welcher als Racheakt rechtsradikaler Natur gewertet wird. Der junge Mann, welcher sich zuvor in unterschiedlichen Sekten und Vereinigungen radikalisiert, ist Mitglied des Ku Klux Klans und hält als solches enge Verbindungen mit rechtsradikalen Milizen. 2 Jahre vor dem Anschlag in Oklahoma City stürmte das FBI die schwer bewaffnete Davidana-Sekte nach 51 Tagen Belagerung und löste dabei ein Blutbad aus, bei dem 82 Menschen starben. Auf den Tag genau 2 Jahre später rächt sich Timothy McVeigh gemeinsam mit 2 Komplizen an dem US-amerikanischen Staat, dem FBI und der Gesellschaft für die hohen Steuern, die Waffengesetze und das Blutbad von Waco, Texas. Nur kurz nach dem Angriff wird der Täter 60 Meilen entfernt gefasst. Er wird zum Tode verurteilt und am 11. Juni 2001 im Gefängnis der Kleinstadt Terre Haute in Indiana durch die Giftspritze getötet. Über 300 Angehörige von Opfern sind bei der Hinrichtung dabei, um mit dem grausamen Geschehen endlich abschließen zu können. Doch sie sind nicht die einzigen, die von dem Anschlag betroffen sind. Kurze Zeit nach dem Anschlag in einem psychiatrischen Krankenhaus. Ein kleiner Junge wird von der Intensivstation auf die Kinderpsychiatrie verlegt. Joey, der zum aktuellen Zeitpunkt 10 Jahre alt ist, hat versucht, sich im Haus seiner Mutter und seines Stiefvaters das Leben zu nehmen. Als der Stiefvater den kleinen Jungen nach einem Streit mit seiner Mutter zum Abendessen holen will, findet er ihn an einer Kette hängend in seinem Schrank, bewusstlos und blau im Gesicht. Es ist nicht der erste Suizidversuch des kleinen Joey. Bereits im Alter von 7 Jahren macht Joey den ersten Versuch, sein Leben eigenhändig zu beenden. Die Therapeuten, die sich nun um Joey kümmern, erfahren in den nächsten Tagen und Wochen einiges über den kleinen Jungen, der bereits 2-mal bereit war, freiwillig in den Tod zu gehen. Sie erfahren, dass Joeys schwierige Geschichte bereits mit seiner Geburt beginnt. Mit 32 Wochen war der kleine Junge eine Frühgeburt und benötigte eine spezielle neonatale Betreuung. Glücklicherweise hatte diese Betreuung Erfolg und Joey durfte wachsen, älter werden, das Leben kennenlernen. Er wächst zu einem unruhigen Kind heran, einem quirligen kleinen Wirbelwind, der jeden in seinem Umfeld irgendwann nicht mehr nur mit harmlosen Streichen und nicht enden wollender Energie zum Schmunzeln brachte, sondern viel eher in der Schule und auch in anderen sozialen Kontexten vermehrt als auffällig und schwierig beschrieben wird. Seine Eltern machen sich Sorgen um seine Weiterentwicklung, weswegen sie ihren Sohn in eine psychologische Behandlung geben. Hier erhält er die Diagnose einer Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Als Joey 7 Jahre alt ist, trennen sich seine Eltern. Der kleine Junge bleibt vorerst bei seiner Mutter, entwickelt dann jedoch den Wunsch, bei seinem Vater in einem weit entfernten Bundesstaat zu leben. Seine Mutter, eine vielbeschäftigte Frau, die wichtigere und andere Dinge zu tun hatte, als sich um ihren kleinen, unruhigen Jungen zu kümmern, stimmt diesem Wunsch sofort zu. Gesagt, getan. Kurze Zeit später steht Joey vor der Tür seines Vaters. Aufgeregt und voller Vorfreude in Anbetracht dessen, was jetzt wohl kommen wird. Er malt sich Abende zu zweit vor dem Fernseher aus, gemeinsame Besuche von Sportveranstaltungen. Doch statt sich Zeit für seinen Sohn zu nehmen und sich zu freuen, dass er sich für ein Leben mit seinem Vater entschieden hat, setzt dieser Joey nur 3 Tage nach seinem Umzug bei der Sozialbehörde ab. Diese schickt den Jungen, den niemand bei sich haben will, in ein Heim. Dort, während eines Ausflugs, versucht er zum ersten Mal, sich umzubringen. In den letzten 3 Jahren seit dem Umzug in das Heim hat sich nicht viel geändert. Joey hat immer wieder die Heime gewechselt, wird von Wohngruppe zu Pflegefamilie verschoben. Lange Zeit kommen weder Mutter noch Vater ihn besuchen. Zuletzt lebt Joey kurz vor seinem Psychiatrieaufenthalt wieder zu Hause bei seiner Mutter und deren neuen Partner. An seinem psychischen Zustand schien sich jedoch nichts geändert zu haben. So bringt ihn der 2. Suizidversuch in seinem noch so jungen Leben in Kontakt mit den Therapeuten der Kinderpsychiatrie. Dort zeigt Joey sich zu Beginn hyperaktiv, impulsiv, zeigt eine schlechte grob- und feinmotorische Koordination sowie eine ausgeprägte Schreibschwäche. Seine Diagnosen reichen von Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung über spezifische Lernstörungen bis zu Beschreibungen wie Persönlichkeitsveränderungen und oppositionelles Trotzverhalten. Eine Sache jedoch passt so gar nicht zu den erwähnten Diagnosen. Joey gibt an, tot zu sein. Er äußert dies ganz beiläufig und sachlich, ganz so, als sei es keine große Sache. Er ist sich sicher, auch nicht durch Erhängen oder Ähnliches sterben zu können. Schließlich ist er ja schon tot. Einige Wochen nach der Einweisung in die Psychiatrie trifft Joey auf dem Krankenhausflur auf einen Mann im Rollstuhl, der offensichtlich schwer hirngeschädigt ist. Er fragt nach der Ursache für seinen Zustand und der Mann erklärt ihm, dass die Ursache für die Hirnschädigung in einer mangelnden Sauerstoffversorgung seines Gehirns liege. Joey ist erstaunt über diese Antwort. Er fragt sich, ob er selbst noch am Leben sein soll oder nicht. Schließlich hätte auch sein Gehirn, wäre er wirklich tot, keinen Sauerstoff mehr zur Verfügung. Er rückt von dem unbeirrbaren Glauben, tot zu sein, ab, um kurz darauf damit zu beginnen, die Themen Tod und Leben in seiner Familie und in Geschichten über Luke Skywalker und Darth Vader zu verarbeiten. Wie Luke beschloss auch Joey, lieber zu leben, als den dunklen Mächten der Zerstörung zu erliegen und zu sterben. Als seine Therapeutin für 3 Tage nicht im Dienst ist, eröffnet er dem Personal eine neue Geschichte. Er berichtet völlig aufgelöst davon, dass seine Großmutter seinen Großvater zum besagten Mirror-Gebäude gebracht und dort zurückgelassen habe. Der alte Mann sei dort in die Luft gesprengt worden. Es habe keine Beerdigung gegeben und niemand in seiner Familie spräche mehr darüber. Das Seltsame daran, niemand, weder Behörden noch Familie, kann diese Geschichte bestätigen. Joey berichtet außerdem, sich Sorgen um die Therapeutin zu machen, wenn sie einmal nicht in der Klinik ist. Er müsse dann an einen Freund von sich denken, der mit seiner Familie nur wenige Wochen vor dem Anschlag in eine Wohnung nach Oklahoma City umgezogen sei. Zutiefst betroffen erzählt er, dass sie alle durch die Bombe in die Luft gesprengt worden seien. Die Behandler des Jungen kontaktieren seine Mutter, fragen nach, ob all dies wirklich passiert sei. Sicher sind sie auch etwas perplex, über so wichtige, potenziell traumatische Verluste des Jungen noch nicht Bescheid zu wissen. Doch Joeys Mutter leugnet die Geschichte ihres Sohnes. Zum Zeitpunkt des Attentats befanden sich gar keine Wohnungen im Mirror-Gebäude. Für die Therapeuten stellt sich nun die Frage, wie kann es sein, dass dieser Junge fest davon überzeugt ist, seinen Freund, dessen Familie und seinen Großvater bei diesem schrecklichen Anschlag verloren zu haben, wenn nun doch sicher ist, dass keiner dieser Menschen an diesem Tag starb. Die Therapeuten sind sich unsicher, ob diese Geschichten vielleicht aus Joeys Verlustängsten resultieren. Da Joey sonst keine Schwierigkeiten darin zeigt, die Realität von der Fantasie zu trennen und solche Behauptungen auch nicht dem Konzept eines Fantasiefreundes oder einer Fantasiewelt entsprechen, werden diverse Differentialdiagnosen abgeklärt. Dabei stellt sich erneut die Frage, woher kommt der Glaube daran, selbst tot zu sein? Am Ende steht als Erklärung nur noch eine Diagnose im Raum und die ist schwer zu glauben. Das Cotard-Syndrom, eine inhaltliche Denkstörung, ein Wahn, bei dem Betroffene glauben, tot zu sein, eine laufende Leiche. Joey geht damit in die Psychiatriegeschichte ein, als der jüngste bekannte Patient, der je unter einer solchen Diagnose behandelt wird.
Irgendwie will ich gerade irgendwie zuerst darüber sprechen, dass das einfach ein 10-jähriger Junge ist, der schon zweimal versucht hat, sich umzubringen. Das ist ja, wissen wir irgendwas darüber, was sonst noch so, warum?
Also bei dem Warum hätte ich so ein paar Vermutungen bei der Geschichte.
Mhm.
Tatsächlich weiß ich nichts darüber, oder wir wissen nichts darüber, wie es mit ihm weitergegangen ist, weil wir den Großteil, also weil der Großteil des Falls aus einem wissenschaftlichen Paper über das Cotard-Syndrom kommt. Und ich bin tatsächlich in erster Linie hellhörig geworden, weil darin eben unter anderem diese Explosion des Möhrgebäudes vorkommt und das so eine ganz merkwürdige Verbindung zwischen dem Oklahoma City-Attentat und dem Cotard-Syndrom zieht. Und das fand ich irgendwie bemerkenswert, weil ich nie darüber nachgedacht habe, dass solche Attentate auch bei Nicht-Betroffenen, insbesondere bei nicht-betroffenen Kindern, mit in Geschichten oder Ängste eingebaut werden.
Ja, beziehungsweise kann man sie da nicht auch als Betroffene irgendwo bezeichnen?
Ja, also mit ja. Betroffenen meinte ich direkt betroffen, ja, also ja, Angehörige verloren, selber verletzt.
Ja.
Oder wie, also sowas in der Richtung.
Er war nicht mal in der Nähe von der Explosion, oder? Oder habe ich das falsch verstanden?
Mm-mm. Er war nicht mal in der Nähe davon. Also, soweit ich weiß, zumindest nicht.
Also muss er davon wahrscheinlich irgendwie über Medien mitbekommen haben. Keine Ahnung, Zeitung, Fernsehen, was weiß ich.
Ja.
Und das hat er dann, gut, es ist ja nicht so unüblich, dass solche Berichte irgendwie in die Warninhalte eingebaut werden. Aber ich muss schon sagen, das ist schon eine arg frühe Erkrankung, ne?
Ich weiß auch nicht, ich bin mir auch irgendwie nicht so sicher, ob das tatsächlich, also ich würde gerne an dieser Stelle so ein bisschen die ganze, also ich verstehe, warum die Diagnose gestellt wurde, aber auf der anderen Seite denke ich mir, mir tut der Junge so unfassbar leid, wenn du dir die Familiengeschichte anguckst, dass er selber, also das ist so eine klassische Anlage-Umwelt-Situation, finde ich. Dass er selber eben sehr quirlig aufgeweckt, sehr aktiv ist und seine Mutter und deren neuer Lebensgefährte damit überhaupt nicht umgehen können. Und sein Vater ihn nach 3 Tagen zu den Sozialbehörden gibt, finde ich, das ist. Ich meine, stell dir mal vor, du lebst bei deiner Mutter und sie hat nie Zeit für dich und in der Schule sind irgendwie auch alle überfordert von dem, was du machst und es ist schwierig und super hyperaktiv und wie auch immer. Und dann gehst du zu deinem Vater, weil du hoffst, dass alles besser wird und der bringt dich nach 3 Tagen zu den Sozialbehörden.
Ja.
Und du bist so 7 Jahre alt und es will dich einfach niemand haben. Niemand will, dass du bei ihm bist.
Mir stellt sich ja trotzdem die Frage, also ich würde voll gern wissen, was so noch irgendwie bei ihm, also sag ich nicht, dass es irgendwie noch mehr braucht,
Aber ich meine, was so den Ausschlag gegeben hat, dass es bei ihm dann tatsächlich in diese Suizidgedanken umgeschlagen hat, weißt du? Ich meine, das ist eine ganz schreckliche Geschichte. Was ich damit sagen würde, ist aber, dass es viele Kinder mit sehr schrecklichen Geschichten gibt und viele Kinder, denen ganz schreckliche Sachen passieren und die auch diese Gefühle haben vermittelt bekommen, niemand will mich. Die Frage, die ich mir halt stelle, ist, warum in so einem jungen Alter schon Suizid? Weißt du, was ich meine? Suizidversuch.
Ist nicht das Alter mit so 7, 8, ist das nicht ein Alter, in dem Kinder noch gar nicht hundertprozentig verstehen, was Tod eigentlich bedeutet? Wir haben doch schon mal darüber gesprochen, wann Kinder ein tatsächliches Verständnis von Tod entwickeln. Und ich meine mich zu erinnern, dass Kinder mit 7 noch gar nicht hundertprozentig sicher wissen, dass Tod bedeutet, jemand kommt niemals wieder zurück.
Ah, du meinst, dass er es vielleicht so als so Ausweg gesehen hat, aber nicht richtig die Tragweite verstanden hat von dem, ja, was er da getan hat oder was er versucht hat.
Ja. Also, was dafür sprechen würde, ist die Tatsache, dass er selber ja gar nicht, bis er diesen Mann im Rollstuhl getroffen hat, gar nicht verstanden hat, dass wenn er tot wäre, sein Gehirn keinen Sauerstoff mehr hätte.
Da war er 10, ne?
Stimmt, da war er 10, ja. Mhm.
Das heißt, da war er vielleicht in der Lage, es zu verstehen.
Also wenn er mit 10 noch daran, also überrascht davon ist, dass wenn man tot ist, man keinen Sauerstoff im Gehirn hat, glaube ich nicht, dass man mit 10 dann den Tod schon verstanden hat. Also ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, bitte nagelt mich nicht darauf fest, aber wenn ich mich richtig daran erinnere, haben wir uns mal darüber unterhalten, in welchem Alter Kinder den Tod tatsächlich verstehen, und wir sind irgendwo zwischen 10 und 12 gewesen.
Ich meine auch, aber ich kann mich auch wirklich ganz schlecht gerade erinnern.
Was ich mir halt eher vorstellen könnte, ist, dass er selber sagt, dass er tot ist. Vielleicht, weil er sich nicht. Also ich meine, wenn du als Kind lernst, dass deine Gefühle zu viel sind und du zu viel bist. Und ich meine, was bedeutet Tod für Kinder? Kann Tod nicht vielleicht auch einfach bedeuten, ich fühle nichts? Ich fühle mich, als wäre ich nicht da, niemand will mich, niemand beachtet mich.
Ja, oder halt einfach, ich bin weg. Wenn niemand mich will, kann ich ja auch also weg sein, aber halt nicht in diesem. Ich existiere nicht mehr, diese Tragweite halt eben nicht verstehen, sondern einfach sich wegmachen.
Ja, also ich versuche halt gerade rauszufinden, wo das herkam. Aber vielleicht war es auch tatsächlich ein Wahn, weil das, was ich mich gefragt habe oder was für mich viel nachvollziehbar war, war die Tatsache, dass er gesagt hat, sein Großvater oder sein Freund oder so ist darin umgekommen. Weil wenn man sich vorstellt, wenn sein Kind in den Medien sieht, wie viel Unterstützung und Umarmungen und Liebe die Leute bekommen, die bei einem Attentat
ein guter Punkt, ja,
jemanden verlieren. Vielleicht hat er gehofft, dass die Menschen dann ihm mehr Zuneigung und Liebe geben. Und die Tatsache, dass er das immer erzählt hat, wenn seine Therapeutin für ein paar Tage nicht da war, ist vielleicht, dass er Angst hatte, dass sie nicht wiederkommt. Und dass er deswegen dachte, er muss irgendwie eine Geschichte erzählen, um sicherzugehen, dass sie nicht wieder weggeht, weil sie dann für ihn da sein muss.
Ja. Das dachte ich mir auch gerade, dass es ja auch zeitlich dann dazu passt, dass er da irgendwie so ein Impuls ist von verlass mich nicht, ich brauch dich.
Ja. Und das Cotard-Syndrom könnte ja natürlich sein, also tatsächlich sein, dass er einfach wirklich diese wahnhafte Störung entwickelt hat, nicht zu leben. Allerdings spricht für mich ehrlicherweise so ein bisschen was dagegen. Also die Diagnose wurde ja offiziell gestellt. Was für mich aber so ein bisschen dagegen spricht, ist die Tatsache, dass er selber in dem Moment, wo er jemanden im Rollstuhl sitzen sieht und der sagt, dass es mir passiert, weil ich nicht genug Sauerstoff im Gehirn hatte, dass er dann so logisch denken kann zu sagen, ah, okay, das würde ja bedeuten, wenn ich tot wäre, dann hätte ich ja auch keinen Sauerstoff im Gehirn. Dann könnte ich das ja, was ich gerade mache, also laufen, gehen, reden, könnte ich dann ja gar nicht. Und dass er dann sagt, vielleicht bin ich auch nicht tot. Und das würde für mich wiederum so ein bisschen dagegen sprechen.
Naja, andererseits aber vielleicht schließt es das aber auch nicht aus, weil das Cotard-Syndrom ja auch teilweise als Syndrom von wahnhaften Störungen empfunden wird, kann es ja schon sein, dass sich da die Wahninhalte so über die Zeit bei ihm halt verändert haben. Also ich kenne das manchmal von Patienten,
dass da ein Wahn, der teilweise total dynamisch und total handlungsleitend und da schon einen ganz festen Rahmen hat, sich über die Zeit schon irgendwie verändert und sich irgendwie den neuen Umständen, neuen Informationen, die die Person so bekommt, anpasst. Also, dass der Wahn trotzdem die ganze Zeit da ist, aber er wandelt sich so ein bisschen, damit es nicht so viel kognitive Dissonanz, habe ich manchmal das Gefühl, gibt.
Hm.
Und von daher, wenn man das Cotard-Syndrom als Symptom einer wahnhaften Störung sieht, würde ich sagen, würde es das nicht ausschließen.
Aber er hat ja sonst keinerlei dokumentierte Wahninhalte. Also was mir halt, was ich auch sehr auffällig fand, ist die Tatsache, dass er danach ganz viel in seiner Fantasie über Luke Skywalker und Darth Vader nachdenkt. Und dass er dann beschließt, doch lieber zu leben, als den dunklen Mächten der Zerstörung zu erliegen und zu sterben. Was bedeutet, dass er spätestens zu diesem Zeitpunkt wusste, dass er nicht tot ist, weil wer schon tot ist, kann nicht sterben.
Ja.
Das erinnert mich gerade extrem an Game of Thrones. Was tot ist, kann niemals sterben.
Oh mein Gott, ja. Ich hab's Entschuldigung, auch geguckt.
Das war total random gerade, aber das ist mir gerade spontan in den Kopf gefallen.
Was tot ist, kann niemals sterben. Ja, aber also zurück zum Thema, das schließt sich für mich nicht aus. Vielleicht aber, dass es später dann kein Cotard-Syndrom mehr drin war. Aber dass es mal eins gab, schließt für mich nicht aus. Und dass es keine anderen Warninhalte gab, das kann ja auch sein, dass sich der Warn halt bei ihm einfach wirklich darauf fixiert hat. Es müssen ja nicht immer so große Konstrukte sein, wie wir sie sonst kennen.
Ja, also tatsächlich zeichnet sich das Cotard-Syndrom ja dadurch aus, dass es keine anderen wesentlichen Denkstörungen gibt, außer dieser Tatsache. Also, dass das so der Hauptpunkt ist.
Ja.
Neurologisch betrachtet, natürlich kommt jetzt der neurologische Part. Neurologisch betrachtet ist das Cotard-Syndrom übrigens angelehnt an das Capgras-Syndrom oder Capgras-Syndrom. Vielleicht erinnern sich einige von euch noch an die Folge 88. Da haben wir uns diesem Syndrom ein bisschen ausführlicher gewidmet. Von beiden Syndromen wird nämlich vermutet, dass sie das Ergebnis einer Trennung zwischen den Hirnarealen sind, die die Gesichtserkennung zur Aufgabe haben, und den Arealen, die die Emotionen mit diesen Erkennungen, also mit dieser Wahrnehmung verknüpfen. Sprich, das wäre dann in dem Bereich die Amygdala und die limbischen Bereiche, also alles, was mit Emotionen in Zusammenhang steht. Und bei dem Capgras-Syndrom oder Capgras-Syndrom ist der Bereich beschädigt zwischen Gesichtserkennung anderer und Emotionen. Das bedeutet, dass man die Gesichter anderer Leute zwar erkennt, aber dazu keine Emotionen empfindet. Und das Capgras-Syndrom ist ja, dass man glaubt, dass andere Menschen durch Doppelgänger ausgetauscht wurden. Da haben wir, wie gesagt, in Folge 88 ein bisschen genauer drüber diskutiert, wo das herkommen könnte. Und bei dem Cotard-Syndrom ist es wiederum so, dass man vermutet, dass die Gesichtserkennung für das eigene Gesicht, also die, wenn man in den Spiegel guckt, dass man sich sein eigenes Gesicht anguckt und man denkt, dass man dazu irgendeine Form von Emotion haben müsste, weil man das ja selber ist. Aber wenn dieser Anblick des eigenen Gesichtes keinerlei Emotion auslöst, das ist zumindest die Vermutung, dass diese Assoziation eben fehlt zwischen der eigenen Wahrnehmung und dem Gesicht, dass die Person dann glaubt, sie kann ja gar nicht existieren, weil sonst würde es ja irgendeine Form von Emotion, irgendeine Form von Wahrnehmung geben.
Das ist ja wie beim Capgras-Syndrom. So, ich schaue das Gesicht meiner Mutter an, aber wenn ich da keine Emotion habe, kann es ja nicht meine Mutter sein.
Genau, und ich gucke in den Spiegel und wenn ich keine Emotion dazu habe und keine Wahrnehmung davon habe, auf emotionaler Ebene, dann kann ich das gar nicht sein. Ich kann gar nicht existieren, wenn ich mir mich selbst anschaue. Und tatsächlich ist es allerdings auch schon aufgetreten, dieses Syndrom, in Zusammenhang mit dem Medikament Acyclovir als Nebenwirkung. 2007 gab es 2 Fälle vom Cotard-Syndrom. Wie gesagt, das Cotard-Syndrom ist unfassbar selten. Ich habe das neulich mal nachgelesen. Und zwar meine ich, vielleicht irre ich mich, aber ich meine gelesen zu haben, dass es nur so 200 bis 300 Fälle weltweit davon gibt. Also es ist sehr, sehr selten, dass das passiert.
Das ist echt krass wenig.
Mhm. Und es gab aber eben durch dieses Medikament, gab es das als Nebenwirkung. Und das wiederum legt nahe, dass dass zwar die Verbindung zwischen dem limbischen System und der Amygdala und dem Bereich für Gesichtserkennung bzw. Erkennung des eigenen Gesichtes, dass eine Störung da dieses Syndrom zwar auslösen kann, aber dass es offensichtlich auch noch andere nicht mechanische Verletzungen gibt, sowas wie Störungen im chemischen Gleichgewicht, die die Verbindung zwischen diesen beiden Hirnarealen so massiv stören, dass dadurch das Cotard-Syndrom entsteht. Weil ansonsten wäre das ja zum Beispiel als Nebenwirkung eines Medikaments gar nicht möglich, weil das Medikament ja keinen mechanischen Schaden am Hirn vornimmt. Weißt du, was ich meine? Allerdings ist die Forschung an der Stelle noch nicht so weit, dass man 100% sicher weiß, ah genau, da kommt's her und es ist genau deswegen so und so. Sondern das ist eine der Ansätze, um zu erklären, wo das überhaupt herkommt. Ähnlich wie beim Kapka-Syndrom, wo man bis heute ja auch noch nicht 100% sicher weiß, es ist genau das, sondern dass es eher eine Vermutung ist.
Ebenfalls ähnlich wie beim Kapka-Syndrom ist auch der therapeutische Ansatz beim Cotard-Syndrom. Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, dass es teilweise dieses Syndrom als Nebenwirkung von dem Medikament Aciclovir beschrieben wurde. Das liegt natürlich nahe, dass dieses Syndrom, wenn es durch ein Medikament hervorgeholt werden kann, dass es eben mit Prozessen im Gehirn zusammenhängen kann und dass es dann eben auch pharmakologisch therapiert werden kann. Ganz wichtig bei der therapeutischen Bearbeitung des Cotard-Syndroms ist natürlich erstmal eine gute Diagnostik zu machen. Denn, wie wir jetzt ja schon gerade auch schon drüber diskutiert haben, ob das denn bei dem Jungen wirklich zutrifft oder nicht, ist es bei dem Cotard-Syndrom nicht immer ganz klar. Es gibt viele Schnittstellen, die auch auf andere Erkrankungen hinweisen können. Und da muss man auf jeden Fall eine ganz klare Diagnostik machen, um da zu wissen, wie man da vorgehen kann. Es gibt Berichte von erfolgreichen pharmakologischen Behandlungen, da sowohl monotherapeutisch als auch kombinierte Strategien. Das bedeutet monotherapeutisch, es gibt Medikamente, die können da allein wirken, aber auch Kombinationen von verschiedenen Medikamenten. Mit am besten gewirkt haben da wohl bisher Antidepressiva und Neuroleptika. Was ich auch super spannend fand, ist, dass es auch sehr positive Berichte darüber gibt, wenn Patienten mit Elektrokrampftherapie behandelt wurden. Für die sich jetzt fragen, was ist das? Das ist eine Therapieform, bei denen Patienten kurze elektrische Stöße ins Gehirn gegeben werden. Die haben dann so Elektroden am Kopf und dann werden dann elektrische Impulse gegeben. Und es führt zu einer neuronalen Überregung im Gehirn. Um es einfach ein bisschen kürzer zu formulieren, es werden einfach so wie mini-epileptische Anfälle im Gehirn ausgelöst. Das ist für die Patienten nicht spürbar, aber kann tatsächlich nachgewiesenerweise für Supereffekte bei schweren Depressionen zum Beispiel oder bei Schizophrenien bewirken.
Allerdings ist es unter Experten massiv umstritten. Das würde ich gerne noch hinzufügen. Die einen sagen, super Methode, die anderen sagen, weiß ich nicht, es gibt für beide Seiten Studien. Ist auf jeden Fall eine sehr invasive Therapie.
Außerdem sollte man Elektrokrampftherapie nie alleine durchführen, sondern immer so in Kombination mit Arzneimitteln, mit pharmakologischen Therapien. Und natürlich, ich glaube, ich muss es nicht sagen, mit ärztlicher Begleitung.
Ich wollte es gerade hinzufügen und gerade sagen, bitte kommt nicht auf die Idee, euch jetzt zu Hause irgendwie Strom, also wir haben in unserer Folge 230 Volt, haben wir darüber gesprochen, dass Strom nicht so smart ist.
Nee,
also das meinen wir nicht damit. Nicht, dass es am Ende heißt, hä, wieso, Maxi und Babsi haben gesagt, es kann helfen.
Ich glaube, genau das hast du in der 32-Volt-Folge auch gesagt.
Ja, und ich will das hier nochmal betonen, weil ich möchte wirklich keine Klage dafür bekommen, dass wir hier euch irgendeinen Nonsens empfohlen
haben. Genau, hier nur, weil Blackbox gesagt hat, dass Elektrokrampftherapie auch gute Ergebnisse haben kann.
Ja, ist das wieder so ein klassischer Fall von, ja, und wenn die von der Brücke springen, springst du hinterher. Also in diesem Sinne bitte nicht.
Bitte lass es. Abschließend zur Prognose, zur Behandlung von Cotard-Syndrom, ob jetzt mit EKT oder mit Pharmakotherapie, ist noch zu sagen, dass die Chancen, da zu genesen und eine Besserung zu erzielen, abhängig davon sind, welche Erkrankung da zugrunde liegt. Wie gesagt, das Cotard-Syndrom ist meistens Ausdruck einer anderen Erkrankung, also eine wahnhafte Störung oder auch was Hirnorganisches. Und dementsprechend hängt die Diagnose eben auch von dieser zugrunde liegenden Erkrankung ab.
Oh, ich habe in meinen Notizen gerade gesehen, dass ich tatsächlich einen mini kleinen abschließenden Kommentar zu Joey aus unserem Fall geben kann. Und zwar habe ich im Nachhinein noch gefunden, dass er beim Abschluss der Therapie eine positive Prognose hatte und dass die Ärzte zum damaligen Zeitpunkt davon ausgegangen sind, dass dass es ihm besser gehen wird und er quasi genesen wird und ja.
Also weil, schön.
Ja, weil ich fand die Geschichte von ihm, fand ich einfach sehr, sehr
traurig.
Sehr, sehr traurig. Es hat mir richtig im Herz wehgetan, als da vorkam, ja, dass der Vater ihn nach 3 Tagen wieder weggibt. Und genau in diesem Sinne, vielleicht hilft euch das auch. Bei mir hat es geholfen, dass ich gelesen habe, dass er in den nächsten Jahren einen sehr positiven Verlauf genommen hat.
Das finde ich echt ein schönes Abschlusswort. In diesem Sinne, seid lieb zueinander
und
tschüss!
Das war Blackbox, der Sci-Crime-Podcast. Eine Produktion von Auf die Ohren. Konzept und Redaktion Maxi Belz und Barbara Focke.
Projektleitung und Vermarktung, Schnitt und Sounddesign Milan Fay.